Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Annette Riedel.
Und mit Michel Abdullahi. Poetry Slammer, preisgekrönter Journalist und Autor, Deutsch-Iraner, in Teheran geboren, als Fünfjähriger mit seiner Familie nach Hamburg gekommen. Guten Tag.
Ich grüße Sie.
In diesen Tagen, Herr Abdullahi, ist Ihr Buch Deutschland schafft mich erschienen. Sie setzen sich darin auseinander mit einer erstarkenden extremen Rechten in Deutschland. Eigentlich hätte man ja denken können, dass spätestens seit den grausamen Attentaten von Hanau vor gut einem Monat keiner mehr in Deutschland das Phänomen einer rechtsextremen Bedrohung kleinreden kann. Läuft das Thema trotzdem in Zeiten der Corona-Krise Gefahr, wieder in den Hintergrund zu geraten?
Ich glaube schon, und das ist ganz wichtig, dass wir darüber sprechen. Wir haben momentan berechtigt kein anderes Thema außer Corona. Aber Corona wird irgendwann vorbei sein und der Rechtsextremismus wird nicht vorbei sein. Alle Nachrichten, die wir insbesondere jetzt zur Auflösung des sogenannten AfD-Flügels hatten, sind schon untergegangen und ich glaube, die kochen währenddessen ihr eigenes Süppchen. Und wir werden das bitter bereuen, wenn wir das Thema jetzt nicht auch genauso auf der Agenda haben, so schwer es momentan fallen mag.
Auf der anderen Seite kann man natürlich auch festhalten, dass immerhin sowas wie die Auflösung des Flügels der AfD inhaltlich dazu mehr es überhaupt noch in die Nachrichten geschafft hat und auch, dass erstmals verschiedene Gruppierungen der sogenannten Reichsbürger verboten wurden. Also es scheint zu sein, dass ganz bewusst auch in diesen Corona-Zeiten das Signal gesetzt werden soll, es ist nicht vom Schirm.
Ich habe im Laufe der letzten Jahre immer in Bezug auf diese Punkte gehofft und bin oft bitter enttäuscht worden, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Und auch jetzt hoffe ich wirklich, dass die Politik dieses wichtige Thema, was uns alle betrifft und was uns auch die nächsten Jahrzehnte betreffen wird, nicht wieder verschläft.
Denn man könnte ja sagen, so ähnlich wie die Vorsitzende des Ausländerbeirats von Hanau, Selma Yilmaz Ilkhan, in einem Zeitinterview, dass natürlich die eindeutige Risikogruppe dieses Virus, also Fremdenhass, dass das die Gruppe ist, zu der Sie in gewisser Weise, der Sie erkennbar rein optisch manchen wahrscheinlich nicht deutsch genug sind, dazugehören.
Richtig, aber ich werde in letzter Zeit wirklich nicht müde, weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen glauben, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und der Hass der Rechtsextremen und ihre Gewalt sei etwas Exklusives, was die Ausländer gepachtet hätten aufgrund ihrer Herkunft. Aber ich möchte da immer wieder auch auf den Mord an Walter Lübcke erinnern und sagen, dass dieser ganze Hass der Rechtsextremen alle heimsucht, die Haltung zeigen. Walter Lübcke sah nach außen hin nicht aus wie ein klassisches Hassobjekt der Rechtsextremen. Das dürfen wir nicht vergessen.
Vielleicht ist es dann in dem Zusammenhang auch mindestens genauso wichtig, dass zu den Maßnahmen, die beschlossen wurden im Kampf gegen Hasskriminalität, die Einrichtung einer Zentralstelle gehört, wo vieles zusammengeführt werden soll, was sich da ereignet, dass es eine zunehmende auch Kriminalisierung von Hass und Hetze geben soll.
Man möchte gerne sagen, es ist ein Anfang, genauso wie Belit Onay als Oberbürgermeister von Hannover ein Anfang ist. Aber es fällt mir sehr schwer, nachdem seit über 60 Jahren schon Migranten in diesem Land leben, immer noch von einem Anfang, von einem, wir müssen jetzt mal die Ärmel hochkrempeln und was dagegen machen, zu sprechen. Und spätestens seit den Anschlägen von Halle und von Hanau möchte ich die Politik und die Bevölkerung wirklich inständig darum bitten, nicht mehr von einem Anfang zu sprechen, sondern das Ganze, genauso wie wir das jetzt in der Corona-Krise machen, im Eiltempo nach vorne zu bringen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Deutschland ein strukturelles Rassismusproblem hat. Und zwar schon länger, als es sich jetzt vielleicht zeigt, dass es nur wieder stärker geworden ist. Es war wirklich nie weg.
Nein, ich glaube, Rassismus ist in allen Gesellschaften verankert. Das ist keine Sache, die man in Deutschland gepachtet hat. Sie haben in allen Kulturen Rassismus. Ich kenne auch viele Iraner, die sehr rassistisch sind. Nur lebe ich nun mal hier und ich möchte gerne Rassismus in der Gesellschaft, in der ich lebe, in der ich wirke und schaffe und arbeite, möchte ich das gerne, soweit es geht, eindämmen. Deswegen engagiere ich mich hier und es war tatsächlich nie weg. Nein, Rassismus war immer da. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Mittlerweile aber so salonfähig, dass die Einschläge, die rassistischer Natur sind, so hart sein müssen, dass wir überhaupt darüber berichten. Das ist das, was die Rechtsextremen in dieser Gesamtstrategie erreichen wollten. Abstumpfen.
Also was wir begriffen haben, ist, dass mehr Menschen in Deutschland wieder Angst haben müssen, weil sie beleidigt werden müssen, sei es, dass sie die in Anführungsstrichen falsche Politik vertreten, dass sie anders aussehen, dass sie andere Haltung haben. Dafür werden sie ausgegrenzt, dafür werden sie bedroht und sie erleben das zunehmend auch hautnah ganz persönlich. Wenn man die Klappentexte liest in ihrem Buch, wo man ihnen zum Beispiel droht, dass sie verbrannt werden sollen, dann hat das ja schon ein wirklich extremes Ausmaß angenommen.
Ja, ich wundere mich darüber, dass das für viele immer noch neu ist, was aber nicht schlimm ist. Wenn das jemand nicht weiß, dann ist es vielleicht meine Aufgabe, dann darauf aufmerksam zu machen, damit sich die Menschen wahrhaftig empören können. Ja, die Ausmaße sind furchtbar. Nun muss ich dazu sagen, ich habe die Möglichkeit, jetzt mit Ihnen hier zu sprechen und ich habe die Möglichkeit, meine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer nach draußen zu tragen. Was ist mit all jenen, die diese Nachrichten bekommen und damit überhaupt nicht umgehen können? Was ist mit den Menschen, die überhaupt keinen Schutz haben? Und die schreiben mich tagtäglich an. Jeden Tag wird das schlimmer. Und ich wollte diesen Menschen damit auch eine Stimme geben. Es ist keine Sache, die ich auch wieder exklusiv gepachtet habe, weil ich in der Öffentlichkeit bin.
Aber es ist tatsächlich so, dass es ein, wie Sie schreiben, strukturelles Problem dieser deutschen Gesellschaft ist. Hängt man es nicht damit, ein ernstes Problem, was aber letztendlich trotzdem von einer lauten, respektlosen, gewaltbereiten, zum Teil auch Minderheit ausgeht, aber trotzdem eben von einer Minderheit, hängt man das Problem damit nicht zu groß und tut dieser Gesellschaft auch ein Stück Unrecht?
Also mit strukturellen Problemen meine ich nicht, dass es ein strukturelles Problem der Gesellschaft ist. Die überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung, ob nun migrantischer oder nicht migrantischer Herkunft, ist unglaublich offen, unglaublich freundlich, unglaublich herzlich. Es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag draußen rumlaufe und panische Angst davor habe, von Rechtsextremen angegangen zu werden. Genauso ist es auch nicht so, dass alle Menschen, die AfD wählen, Rechtsradikale sind oder Neonazis. Auch das mitnichten. Die Rechtsradikalen, die aber so laut sind, die sie ansprechen, muss man sich fragen, warum haben wir die so laut werden lassen und warum haben wir ihnen die Möglichkeit gegeben, den gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu bestimmen? Und das liegt auch daran, dass diese Rechtsradikalen eine Gesamtstrategie verfolgen, wie sie immer, immer lauter werden. Und wir uns dann auf der anderen Seite, wenn man das jetzt ein bisschen martialisch ausdrücken möchte, uns genötigt fühlen, darüber zu berichten. Und so haben wir den Eindruck in der Gesellschaft, es sind ganz, ganz viele.
Aber ist es nicht vielleicht sogar auch ein Fehler, den man an dieser Stelle benennen muss, der Antirassisten? Ich meine das so, es gibt natürlich Probleme im Zusammenlegen von Menschen verschiedenster Hautfarben, sexueller Orientierung, religiöser Befindlichkeiten und ähnliches. Und es gab eine Zeit, vielleicht zu lange, wo all diejenigen, denen es wirklich ganz weit entfernt liegt, rassistisch zu sein, die Probleme, die existieren, nicht angesprochen haben, aus Sorge, dass sie von der falschen Seite sozusagen, also von den Rassisten, instrumentalisiert werden könnte und dass sie ihnen aber damit, den Rassisten, das Feld überlassen haben.
Absolut, da gebe ich Ihnen zu 100% recht. Das ist das, was ich auch immer wieder anspreche. Wir können Menschen, die ernsthaft besorgt sind oder wirklich Angst haben, nicht sagen, sei nicht besorgt, hab keine Angst, das, was du denkst, ist alles blöd. Wenn jemand wirklich Angst um seine Zukunft hat, wenn jemand tatsächlich annimmt, dass dort Flüchtlinge kommen und ihm oder ihr seinen Job wegnehmen, wenn jemand einfach gerne sich eine Deutschlandfahne in seinen Vorgarten hängen möchte, dann ist nicht die Antwort der Politik, das ist alles veraltet, sei mal modern, das haben wir nicht mehr. Die Ängste dieser Menschen müssen wir tatsächlich ernst nehmen und müssen auf sie zugehen und gucken, warum haben sie diese Sorgen? Das hat die Politik im Laufe der letzten Jahrzehnte aber sowas von versäumt. Und dann sind diese Leute natürlich in die Arme der Rechtsextremen gelaufen, die ihnen vorgegaukelt haben, wir nehmen eure Sorgen ernst, wir kümmern um.
Was heißt ernst nehmen in dem Zusammenhang?
Ernst nehmen heißt, dass wenn jemand in Mecklenburg-Vorpommern dort sitzt und nicht mehr weiter weiß, weil er Angst davor hat, dass ein Migrant kommt und ihm seinen Job wegzunehmen, dann muss man dorthin gehen und sich mit diesem Menschen darüber unterhalten und ihm versuchen zu erklären, dass kein Flüchtling hierher kommt, um ihm seinen Job wegzunehmen. Das muss ein Politiker, ein Regionalpolitiker, ein Abgeordneter diesem Menschen dort in die Hand rein versprechen. Der muss diesen Menschen diese Angst wegnehmen. Wenn jemand glaubt, dass wir islamisiert werden, was völliger Blödsinn ist, dann muss man mit Argumenten zu diesem Menschen hingehen und diesem Menschen das sagen. Das ist Ernst nehmen von Sorgen der Leute. Nur wenn jemand am Ende sagt, das ist mir völlig egal, ich mag keine Ausländer, dann sind wir beim Punkt Rassismus angelangt, wo man sagt, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, das sind tatsächlich keine Sorgen und die muss man dann auch nicht ernst nehmen.
Aber jeder, der sagt, dass es in einigen Stadtquartieren tatsächlich Probleme im Zusammenleben gibt, ist jetzt nicht per Definition schon ein Rassist. Sie selbst sprechen übrigens in Ihrem Buch von Parallelgesellschaften, die auch Sie ärgern. Und Sie schreiben, dass das Verhalten einzelner Migranten, um bei dem Aspekt zu bleiben, das Ansehen von allen Migranten beschmutzt.
Absolut. Wir müssen genauso auch die Sorgen und Nöte der Parallelgesellschaften ernst nehmen, um uns die Frage zu stellen, warum ist es überhaupt zu einer Parallelgesellschaft gekommen? Da unterscheiden sich die Migranten gar nicht so groß von den Ängsten der mehrheitlich Ostdeutschen, die die AfD wählen. Da muss man auch genau sagen, was ist passiert, dass du in deiner Parallelgesellschaft dich vom Staat nicht mehr abgeholt fühlst? Und da bei den Migranten muss man einfach sagen, es fehlen die Aufstiegschancen, es fehlen die Vorbilder, es fehlt die Gesellschaft, die soziale und die politische Anerkennung. Wenn der Bundesinnenminister und Bundesheimatminister zugleich sagt, die Migranten sind die Mutter aller Probleme, der Islam gehört nicht zu Deutschland, dann muss man sich ja nicht wundern, dass diese Menschen sich von ihrem Staat, in dem sie leben, nicht mehr abgeholt fühlen. Das sind zwei Probleme, die sehr Hand in Hand gehen. Und da hat die Politik in vielerlei Hinsicht leider versagt und das Erstarken der Rechtsextremen damit auch herbeigeführt.
Was ich interessant finde, ist die Frage, ob zum Beispiel ein Serienformat wie Four Blocks rassistischen Überlegungen Vorschub leistet. Also da geht es ja um organisierte Kriminalität mit einem migrantischen Hintergrund, libanesische Familienbande. Sehr realistisch dargestellt, schildert es ein vorhandenes Problem in dieser Gesellschaft. Leistet das Rassismus Vorschub, indem man damit eine Argumentationsvorlage liefert unter dem Motto, seht hier, ja, diese Banden, sie killen und sie sperren ihre Frauen ein und sie verticken Drogen und hast du nicht gehört?
Ich glaube, das ist eine Sache, die wir immer schon gemacht haben. In den 70ern und 80ern waren die Bösewichte immer Sowjets. Dann waren die Bösewichte nach dem 11. September immer Leute, die aus dem arabischen Raum kommen. Und jetzt haben wir ein Thema angenommen, was wir aus unserer Gesellschaft heraus kennen. Es ist ja nicht so, dass man sich das alles komplett ausgedacht hat und es keine libanesischen Gangs in Deutschland gibt. Die Frage ist, schaffen wir es, Fiktion von Realität zu trennen? Und
tut
zu sehen,
denn das
dort
jeder? Das ist ja genau meine Frage.
Das bleibt natürlich die Hoffnung, dass jemand, der sich einen Film anguckt, in der Lage ist zu erkennen, dass genauso wie in den 70ern und 80ern nicht alle Sowjets böse waren, heute auch nicht alle Migranten in diesem Land böse sind. Da bleibt nur von meiner Seite zu hoffen, dass der Zuschauer Fiktion von Realität unterscheiden kann.
Sie schreiben, Deutschland hat sich verändert. Herkunft ist wieder in Mode. Das ist ein Zitat. Seit wann ist das passiert? Ist das ein schleichender Prozess oder lässt sich das irgendwie festmachen? Das Thilo Sarrazin-Buch, dann wäre es 2010, die Flüchtlingskrise auf ihrem Höhepunkt, dann wäre es 2015, die islamistischen Attentate, dann wäre es auch mitten der 10er Jahre, wo sie sich gehäuft haben. Wann?
Die Veränderung von Gesellschaft passiert immer auf eine Art und Weise schleichend. Das hat mit Sarrazin, hat es Anfangszüge genommen, weil wir halt dort den Bankenchef hatten, den SPDler hatten, den Finanzsenator hatten, den Herrn im Anzug hatten und nicht den klassischen Stirnacken, den wir als Nazi früher identifiziert haben. Der hat gesagt, dass Dummheit genetisch bedingt ist und dass Araber und Türken ja nicht ganz die hellsten Kerzen auf der Torte sind. Und irgendwann kam dann die Flüchtlingskrise hinzu und irgendwann kam es zum Erstarken der AfD und dann hat das eine Schritt für Schritt zum anderen geführt.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden Tacheles mit dem deutsch-iranischen Poetry Slammer, Journalisten und Autoren Michel Abdullahi. Sie hören dieses Tacheles nicht in der gewohnten Studioqualität, sondern Corona ist es geschuldet. Wir sind über eine Internetverbindung verbunden. Herr Abdullahi, der Titel Ihres Buches, Deutschland schafft mich. Ist das eine Anspielung an das schöne, berühmte Merkel-Zitat, wo die Bundeskanzlerin gesagt hat, wir schaffen das, oder eben doch eher an das Thilo Sarrazin-Buch, Deutschland schafft sich ab?
Tatsächlich habe ich an das Merkel-Zitat bisher nicht gedacht. Das schrieb mir vor einigen Tagen ein User, wo ich das erste Mal gelesen habe und dachte mir, wow, darauf bin ich gar nicht gekommen, weil das gar nicht in meinem Kopf so verankert war. Ich habe diesen Titel deswegen ausgesucht, weil mich einmal Deutschland geschaffen und erschaffen hat, in der Form, wie ich in diesem Land lebe. Ich habe das diesem Land zu verdanken, dass ich heute da bin, wo ich bin und das machen kann, was ich machen möchte. Und auf der anderen Seite macht mich Deutschland noch ziemlich fertig im Laufe der letzten Jahre. Obwohl ich mich redlich bemüht habe, all das zu erfüllen, was man von mir verlangt hat, muss ich im Laufe der letzten Jahre immer mehr feststellen, dass ich von einem nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung als nicht dazugehörig empfunden werde. Und dahingehend ist es auch eine Anspielung an Deutschland schafft sich ab von Thilo Sarrazin, weil meiner Meinung nach hat sich bis heute Deutschland nicht abgeschafft, aber es ist auf dem besten Wege dorthin. Und nicht durch die Leute, die er dafür verantwortlich machen wollte, sondern durch die Geister, die er selbst herbeibeschworen hat.
Trotzdem ist es natürlich so, dass vielleicht 2 Millionen Menschen dieses Buch, 2 Millionen zu viel, aber 2 Millionen gelesen haben. Wir reden hier immer noch von Bruchteilen der Bevölkerung. Trotzdem ist ihr Vertrauen in diese Gesellschaft erschüttert, schwindet gar.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, es muss gar nicht sein, dass jeder das Buch liest. Es ist eines der meistverkauftesten Bücher, wenn nicht das meistverkaufteste Sachbuch der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ich finde, das sagt schon mal eine ganze Menge aus. Und dann der gesamte Diskurs über das Buch, über die Theorien, die er aufgestellt hat, über einen fast ein Jahrzehnt andauernden Diskurs in der öffentlichen Debatte über das, was Sarrazin gesagt hat. Und nach den Anschlägen von Halle und Hanau muss ich wirklich sagen, dass doch ein Teil meines Vertrauens in die Gesellschaft geschwunden ist, ja.
Terror, schreiben Sie, ist zu einem strukturellen Merkmal unserer Gesellschaft geworden.
Ja, wir müssen damit leben, dass das ein Merkmal unserer Gesellschaft geworden ist. Wir dachten, das sei ganz weit weg von uns. Terror haben wir mit dem 11. September verbunden, Terror haben wir mit islamistischen Anschlägen verbunden, wir haben das mit Paris und mit Madrid und mit London verbunden, wir haben das mit Brüssel verbunden, aber wir haben das nicht mit uns hier in Deutschland verbunden. Und jetzt ist es uns auch passiert. Und da müssen wir uns eingestehen, dass das ein Teil unserer Gesellschaft geworden ist. Und ich glaube, dass sich das leider auch jederzeit wiederholen kann. Und ich glaube, es wird sich leider auch wiederholen.
Sehen Sie so ähnlich wie die Autorin Düsen-Tekkal, die spricht von den bösen Zwillingen. Also, dass die Terroranschläge von Islamisten, der eine Zwilling, die Rechtsextremen befeuert haben, der andere Zwilling, die sie sich sozusagen gegenseitig verstärkten und verstärkt haben und Zulauf verschaffen.
Ich glaube nicht, dass das direkt was damit zu tun hat. So wie ich die Erfahrung gemacht habe, auch mit den vielen Menschen im Laufe der Jahre, mit denen ich mich unterhalten habe, die Rassisten sind. Das waren die auch schon vorher. Die waren das auch schon lange, lange vor dem 11. September. Das sind Menschen, die einfach mit fremden Kulturen, in ihren Augen fremden Kulturen, überfordert sind, die mit unserer Gesellschaft, wie sie sich gewandelt hat, überfordert sind. Das sind nicht unbedingt die Leute, die Angst und Sorge davor haben, dass sich in Deutschland ein islamistischer Anschlag ereignet. Das sind tatsächlich die, die im Laufe ihres Lebens durch verschiedene Umstände sich selbst radikalisiert haben.
Aber Sie haben
Die
natürlich
anderen
mehr
sind
Zulauf bekommen von den in Anführungsstrichen braven Bürgern, die an sich vielleicht zuvor niemals Rechtsextremes in ja fast kriminellen Sinne Gedankengut gepflegt haben und sich jetzt darin bestätigt sehen, da ist eine Gefahr durch die anderen.
Absolut. Einige fühlen sich jetzt, die es vielleicht vorher nicht gemacht hätten, die einfach in ihrem Inneren weitergehasst hätten, jetzt darin bestätigt, die Ärmel hochzukrempeln und zu handeln. Sie bekommen heute viel Beifall und sie haben heute auch ihre Vorbilder. Sie haben Vorbilder aus Christchurch, sie haben Herrn Breivik als Vorbild, sie können das in den sozialen Medien streamen, sie bekommen dafür Likes, sie bekommen im Darknet dafür Beifall, zeichnen ihre Taten auf. Das ist schon eine Qualität, die wir in den vorherigen Jahrzehnten nicht hatten. Plötzlich sind sie wer, wenn sie so etwas machen. Sie arme verlorene Wurst, die sie gar nichts in ihrem Leben hatten davor und in ihrem Häuschen zu Hause saßen und nicht wussten, was sie mit sich anfangen. Jetzt glauben sie, wenn sie andere Menschen ermorden, dann bekommen sie Beifall und dann werten sie dadurch ihr eigenes Selbstbewusstsein auf. Das ist wirklich, wirklich erbärmlich.
Würden Sie sagen, dass sich mit dem Einzug der AfD in die diversen Parlamente die gesellschaftlichen Debatten deutlich verändert haben? Also, dass sich mit diesem Einzug die Grenzen dessen, was man sagen, geschweige denn tun kann, nochmal deutlich nach rechts verschoben haben?
Schauen Sie, nur in der Corona-Krise, das ist das einzige Beispiel, was mir aus den letzten Jahren einfällt, ist es nicht der AfD gelungen, uns ihr Narrativ aufzuzwingen, weil sie einfach nicht handeln können. Sie haben für das, was gerade passiert, überhaupt keine Lösung. Sie können nur schreien. Das haben alle Leute erkannt. Davor haben sie uns ihr Narrativ aufgezwängt und sie werden es auch weitermachen, nachdem diese Krise vorbei ist. Es hat direkt etwas mit dem Erstarken der AfD zu tun, ja.
Und Sie haben auch in gewisser Weise wieder eine Steilvorlage oder sogar derer mehrere geliefert bekommen über die Krise. Ein Argument haben Sie schon benutzt. Sie haben gesagt, ach, guck mal an, man kann Grenzen dicht machen, was wir immer ja. gefordert haben. Und Sie können ja. natürlich darauf bauen, dass diese Krise Menschen verunsichert. Und wer verunsichert ist, ist vielleicht auch anfälliger für die Art von Botschaften, die von einer Partei wie der AfD ausgehen.
Ich glaube, die Mehrheit der Menschen erkannt, dass diese Krise nur zu bewältigen ist, wenn die Regierung handelt. Ich glaube, diesmal sind wir alle miteinander geeint. Und da möchten wir von der AfD nicht hören, dass es sogenannte Corona-Flüchtlinge gibt oder wenn die sich hämisch darüber freuen, dass Frau Merkel in Quarantäne gegangen ist und sie hoffen, dass sie da nie wieder rauskommt. Ich glaube, diese Abartigkeiten kommen bei den Menschen draußen an, weil die sehen, wie unser Staat dafür kämpft, dass es auch nach Corona weitergeht. Aber sie kochen ihr Süppchen in den Foren, wenn sie da unterwegs sind. Ich habe ja meine Accounts und lese mir durch, was dort passiert bei denen. Da schüttelt es sie einfach nur, wenn sie sehen, was diese Menschen an Fantasien haben. Aktuell auch, weil Greta Thunberg in Quarantäne ist und was die einem 15-jährigen Mädchen an den Hals wünschen. Tut mir leid, das ist nicht die Gesellschaft, die ich kenne. Das ist nicht das Deutschland, in dem ich groß geworden bin. Und das ist auch nicht das Deutschland der Mehrheit.
Das hat eben auch nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Deshalb ist es wahrscheinlich wirklich so wichtig, dass diese Art von in Anführungsstrichen Meinungsäußerungen, die ja Drohungen, Verunglimpfungen sind, tatsächlich kriminalisiert werden.
Absolut, das ist keine Meinungsfreiheit, da kann man nicht sagen, ich darf doch sagen, was ich möchte. Naja, du darfst ja letztendlich sagen, was du möchtest, es kommt ja keiner und holt dich ab. Aber es gibt irgendwo Grenzen, wo man sagen muss, das dürfen wir nicht mittragen. Völlig egal, was wir von der gesamtgesellschaftlichen Stimmung halten. Einige Dinge, die darf man einfach nicht mittragen. Wenn man sie mitträgt, dann muss man sich zumindest dran messen lassen.
Wie bewerten Sie dann den Beschluss der AfD, den Flügel, um den thüringischen AfD-Landeschef Björn Höcke selbst aufzulösen? Ist das eine Stärkung vielleicht sogar der Rechtsausleger in der Partei? Oder schwächt es Sie? Wie bewerten Sie das?
Naja, ich glaube, Sie haben das gemacht, was Sie am besten können. Sie haben verschleiert und Sie haben reagiert. Sie wissen ganz genau, dass der Verfassungsschutz beobachtet explizit den Flügel. Wenn es den Flügel nicht mehr gibt, dann kann sie den Flügel auch nicht mehr weiter beobachten. Deswegen löst sich der Flügel mit all seinen Symbolen und all seinem ganzen Blödsinn auf. Und die AfD macht was? Sie sagt unmittelbar nach der Auflösung, die Mitglieder des Flügels sind nach wie vor integraler Bestandteil der AfD. Um mit anderen Worten zu sprechen, Twix heißt jetzt wieder Reider. Diese Auflösung ist einfach ein absoluter Witz.
Wenn aber der thüringische AfD-Landeschef Höcke sagt, dass nunmehr der Einfluss in der Partei ausgebaut werden soll und wenn es ja so ist, dass die Partei sich von dem Flügel, aber nicht von den Flügel zugehörigen Parteimitgliedern distanziert, dann wäre es doch nur folgerichtig, dass der Verfassungsschutz damit eine Grundlage hat, die ganze Partei zu beobachten.
Ich glaube, das wird auch kommen. Es ist so schwierig, weil man eigentlich ganz genau weiß, was diese Leute vorhaben. Aber es allen deutlich zu machen, ist anscheinend immer noch kompliziert. Er möchte mit seiner Gesinnung in dieser Partei die Macht übernehmen. Und wenn man von der AfD, von der in Anführungsstrichen gemäßigten Seite sagt, diese Menschen sind nach wie vor integraler Bestandteil der AfD, dann finde ich schon, und ich bin auch sicher, dass der Verfassungsschutz das sehr, sehr genau beobachtet und auch davon ausgegangen ist, dass sich der Flügel auflöst. Da muss ich sagen, habe ich, nennen Sie mich dann gerne naiv, ein bisschen Vertrauen darin, dass das ganz genau beobachtet wird.
Die AfD ist ja mal gegründet worden von einem gewissen Bernd Lucke als wirtschaftskonservative Anti-Euro-Partei. Die Wählerschaft war zunächst eine relativ gut gebildete, mit einem relativ guten Einkommen. Und es ist dann immer mehr gegangen in Richtung fremdenfeindlich, nationalistisch, antisemitisch. Haben die Medien da auch einen gewissen Einfluss darauf gehabt, sind nicht vielleicht schuld dran, aber dass wir als Medien vielleicht mit vielen anderen nicht sehen wollten, dass es eben nicht nur eine rechtskonservative bürgerliche Partei ist, sondern sehr viel mehr als das?
Absolut ja. Und ich frage mich, warum wir das gemacht haben und als wir es erkannt haben, warum wir nicht dagegen vorgegangen sind. Warum haben wir das hingenommen, dass wir über irgendwelche Meinungen berichten und sie zu diskutablen Meinungen emporheben?
Und warum
anstatt
haben
ganz
wir?
Klar, ich weiß es nicht. Das müssen wir uns alle fragen, warum das passiert ist. Ich habe das nicht gemacht. Für mich war das von Anfang an klar, was diese Partei möchte. Ganz, ganz vielen Migranten war von Anfang an klar, was diese Partei wollte. Aber ich glaube, die anderen dachten, wenn ein Teil der Bevölkerung das gerade hören möchte, dann berichten wir darüber. Und dann ist man in so eine Neutralität hineingefallen. Man berichte ja nur darüber. Nur wenn sie über Dinge berichten, dann verschaffen sie dem auch Gehör. Und das ist das, was die wollten. Und damit haben wir sie auch ganz groß gemacht.
Hätten wir nicht berichten sollen?
Wir hätten anders berichten sollen. Wir hätten ganz direkt sagen sollen, das, was du da gerade sagst, das ist kein Fakt. Das ist auch keine Meinung, über die wir diskutieren wollen. Das ist Hetze, das ist Rassismus und die hat hier in meiner Zeitung, die hat hier in meiner Sendung nichts verloren. Das hätten wir sagen sollen. Wir hätten viel deutlicher reagieren sollen. Auf der Gegenseite war sehr viel Nicken.
Ist die wirkliche Gefahr eigentlich, also so unangenehm, 27% in Sachsen AfD-Wähler, über 20% in Thüringen sind, ist die wirkliche Gefahr letztendlich die Annäherung der CDU an die AfD?
Wissen Sie, das macht mir ganz große Sorge, wenn man sich anguckt, wie Parteien sich im Laufe der Jahre immer wieder angenähert haben, dann muss man sagen, das wird auch zwangsweise irgendwann dort passieren. Es passiert ja schon, es gibt ja schon Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD. Wir haben dieses unglaubliche Schmierentheater jetzt gerade in Thüringen erlebt. Ja, das ist eine ganz große Gefahr, dass versucht wird, weiter zu verharmlosen und dann unter dem Deckmantel der politischen Stabilität gesagt wird, naja, es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Was wollt ihr? Stabilität? Dann müssen wir mit der AfD koalieren. Und ich habe sehr große Sorge, dass es irgendwann auch auf höheren Ebenen dazu kommt.
Was machen wir mit diesen 27 oder über 20 Prozent? Das sind ja nicht alles per se Rechtsextreme, diese Wähler, auch nicht Rassisten. Reden wir mit denen oder ist das sinnlos? Also Sie schreiben in Ihrem Buch an einer Stelle, mit wirklichen Rechtsradikalen oder Faschisten braucht man nicht zu reden. Das nützt überhaupt nichts. Die müssen ausgegrenzt werden. Aber nicht jeder dieser Wähler ist ein wirklicher Rechtsradikaler oder Faschist, oder?
Naja, wir müssen mit den Parteien, die in diesen Bundesländern die Macht haben, uns unterhalten. Ich habe in Hamburg gesehen, dass in Hamburg gute Politik gemacht worden ist und dass die AfD hier bei uns aus dem Parlament fast rausgeflogen wäre. Anscheinend wird auf der anderen Seite in Sachsen nicht gute Politik gemacht. Deswegen denken Menschen, sie müssen in die Arme der AfD laufen. Oder auch eine ganz andere Theorie. Es sind alles Rechtsextreme und Neonazis und Rassisten, die sich da absolut wohlfühlen. Wir haben aktuelle Umfragen, wo 50% der AfD-Wähler sich einen Führer zurückwünschen. 75% der AfD-Wähler sagen in repräsentativen Umfragen, sie sind mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland nicht einverstanden, sie würden sich gerne abschaffen. Dann muss man sich schon überlegen, wählen diese Menschen tatsächlich Protest oder wählen die ganz genau das, was sie wählen möchten? Ich glaube mittlerweile Letzteres.
Wenn man zu dieser Erkenntnis kommt, dann redet man nicht mehr mit denen. Also Sie selbst haben ja den Versuch durchaus preisgekrönt gemacht, mit Nazis ins Gespräch zu kommen. 2015 war das für eine Panorama-Reportage. Sind sie in ein Nazidorf gezogen, in MacPom, und haben mit den Leuten das Gespräch, den Menschen dort vor Ort gesucht. Das war doch jetzt nicht vollkommen sinnlos.
Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das gar keinen Sinn mehr macht. Man kann sich mit Menschen unterhalten und gucken, was möchten die. Wenn die Menschen aber von ihrer rassistischen Ideologie nicht abweichen möchten, dann lohnt es sich nicht mehr, mit denen sich zu unterhalten. Dann muss man diese Menschen auf andere Art und Weise deutlich machen, dass sie zur Gesellschaft nicht dazugehören. Und dann müssen die damit klarkommen, dass sie ausgegrenzt werden.
Vielen Dank für das Gespräch. Wir redeten Tacheles mit dem Journalisten und Autoren Michel Abdullahi. Wir haben dieses Gespräch mit einer Internetverbindung geführt. Bitte entschuldigen Sie die mangelnde technische Qualität.